Gut, nicht was. Gebannte Stille. Ich nehme euch trotzdem vorher noch ein bisschen rein, wie es uns am Sternpunkt geht, bevor wir diesen spannenden und durchaus schwierigen und sehr herausfordernden Text angehen. Genau, lieben Gruß darf ich sagen von Kirche nebenan und vom Sternpunkt. Uns geht es soweit durch, auch wenn wir aus wirklich emotionalen und anstrengenden Zeiten kommen. Der ein oder andere hat es vielleicht in den sozialen Medien bei uns auf den Posts, also Facebook oder auch bei Insta gesehen. Wir haben vor 3 Wochen einen guten Freund, sehr überraschend verloren, François Molongo, Vater von 6 Kindern, ist ja übers Wochenende verstorben, so muss man sagen, ja. Ich hatte schon mal ein paar Mal von ihm erzählt, weiß nicht, ob ihr es präsent habt. Er hatte vor so 5, 6 Jahren eine schwere Operation am Kopf, weil er einen Tumor im Kopf hatte, der Gott sei Dank gutartig war, aber halt sehr groß gewachsen war. Er zog sich so über den halben Kopf. Und da hatten wir ihn schon begleitet und seine Familie begleitet und haben da auch wirklich Gottes Führen erlebt, weil die Operation dann gut ausgegangen ist. Aber er hatte so ein paar Folgen aus der Operation, wie das dann, glaube ich, häufig so ist, wenn man am Kopf operiert wird. Das bleibt nicht so ganz ohne. Er war auf einem Auge fast blind, musste viele Tabletten nehmen. Das lief dann aber nicht immer so richtig gut, scheinbar mit dem Tablettennehmen. Auf jeden Fall am Wochenende legte sich wahrscheinlich irgendein Infekt oder ein Virus auf seine Vorerkrankung und innerhalb von 12, 16 Stunden war er tot. Irgendwann lag er in der Wohnung auf dem Boden, kollabierte vor den Kindern und war verstorben. Und dann ist da eine Familie aus dem Kongo. Geht schon wieder. Wo es nicht nur an der Ecke brennt, sondern wo es wirklich an jeder Ecke und Kante brennt. Er ist nicht zum Arzt gegangen, weil er vergessen hatte, Unterlagen beim Jobcenter einzureichen und Angst hatte, er hätte keinen Schutz, keinen Versicherungsschutz und hat sich nicht getraut, einen Krankenwagen anzurufen. Unser System ist einfach kaputt. Wie wir mit Menschen in der Not, die Fürsorge brauchen, umgehen, ist wirklich kaputt, muss man so sagen. Auf jeden Fall haben wir dann wirklich eine intensive Zeit gehabt, als Deutsche eine afrikanische Beerdigung zu organisieren, die auch nicht noch kein Geld kosten darf. Das war nicht ganz konfliktarm, alles immer in gutem Rahmen, im guten Ton, aber man muss dann viel erklären, warum jetzt der eine Sarg sein muss und man sich nicht einfach einen Sarg aussuchen kann, weil es muss ja bezahlbar sein, warum es ein Rasengrab sein muss und nicht ein anderes Grab, weil das Sozialamt nicht mehr übernimmt, sondern nur dieses eine Grab übernimmt und so weiter und so weiter. Aber am Ende haben wir es gut hingekriegt, glaube ich. Es war für die Familie gut, eine gute Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinde aus Wuppertal und Umgebung. Menschen sind von überall angereist, aus Belgien, aus Holland, aus Frankreich, aus Deutschland, überall. Das ist so ganz anders. Ja? Also ich bin an dem Donnerstag, als François gestorben ist, bin ich direkt zur Familie hin, war dann abends da. Die Mama musste auch noch ins Krankenhaus, weil ihr Blutdruck durch die Decke gegangen ist. Also musste sie sozusagen die ersten Stunden, konnte sie gar nicht bei der Familie sein, sondern war in der Notaufnahme. Und dann bin ich in diesem Wohnzimmer und dann geht die Tür auf und 3 Frauen kommen rein und dann wird halt nicht leise geweint, sondern dann wird gebrüllt, geschrien, geklagt, gerannt, hin und her. Und das ist deren Art. So, dass wir als Deutsche würden überlegen, gehe ich da überhaupt hin? Die brauchen doch jetzt mal Ruhe. Aber in der Kultur ist so, du hast die Familie mal auf der Straße gegrüßt, also gehst du in der Trauer auch zu denen hin. Und das ist so. Und da kam eine Frau aus Aachen gefahren, die haben sich nur übers Telefon gekannt. Die ist aus Aachen zur Trauerfeier, im Vorfeld zum Kondolieren gekommen, zum Mitweinen gekommen, ist auch über Nacht geblieben und am nächsten Tag dann wieder zurückgefahren. Also so ganz anders, aber was man einfach sagen muss, die große Stärke dieser Art ist, die Community ist füreinander da. Da waren sofort Frauen da, die geputzt haben, gekocht haben, die Familie versorgt haben, die über Nacht geblieben sind. Da war immer jemand in der Wohnung, der sich gekümmert hat. Immer wenn ich da gewesen bin, war irgendjemand da und hat gewischt, geputzt, gekocht, irgendwie was. Also die Community ist füreinander da und ich glaube, das können wir lernen. Dass da, wo die Zeiten schwer werden, wir füreinander da sind. Das sind wir auch. Das ist gar keine Anklage, Geschwister, versteht das richtig. Da sind wir auch. Aber das können wir noch lernen, da geht noch ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen, da geht noch was. Ich habe einen wirklich schweren Text, also wir bleiben emotional. Ich hab mich für eine emotionale Herangehensweise an diesen Text entschieden. Das ist dann keine gefühlte Wahrheit, das möchte ich betonen, es ist trotzdem das Wort Gottes und ich möchte das Wort Gottes erklären, aber wie ich an diesen Text, der ja wirklich schwierig ist, herantrete, der ist emotional, weil es mir seit wirklich langer Zeit nicht gut geht. Also das ist jetzt nichts Dramatisches und ihr werdet mir gleich zustimmen, dass es euch damit genauso geht wie mit mir. Aber ich bin genervt, frustriert, enttäuscht, müde, wirklich müde über das, was in dieser Welt passiert, was in unserem Land passiert und wie wir damit umgehen. Als Gemeinschaft, als Gesellschaft, als Einzelne, als großes Ganzes. Ich bin so müde davon. Man liest in den sozialen Medien, irgendein christlicher, bekannter Theologe postet irgendetwas und dann liest man die Kommentarspalten und sofort kloppen jeder auf diese Person ein, die eine andere Meinung vertritt. Und ich denke mir, Geschwister, wieso reden wir so miteinander? Wieso können wir nicht auch in den Kommentarspalten in einem normalen, liebevollen, konstruktiven Ton miteinander diskutieren? Warum müssen wir sofort aufeinander einprügeln? Ich habe die Wahlzeit, die wir jetzt hinter uns haben, den Wahlkampf als wirklich anstrengend erlebt. Der Ton ist so rau geworden und ich frage mich, warum? Wir haben so viele Nöte und Probleme in diesem Land, warum reden wir nicht über Inhalte? Warum müssen wir immer ins Persönliche gehen? Warum müssen wir jeden diffamieren? Warum müssen wir solche Lager hochziehen, wo wir einander bekämpfen? Lasst uns doch mal über die wirklichen Probleme dieses Landes reden. Habt ihr was davon mitbekommen, dass wir über das Schulsystem geredet haben? Über die Schulen? Haben wir nicht. Wir haben nur erhitzte Debatten über alles Mögliche geführt, aber die wirklichen Probleme werden gar nicht wirklich diskutiert. Und ich frage mich, warum? Warum können wir nicht mal auch im Wahlkampf sachlicher, netter, konstruktiv miteinander im Gespräch bleiben? Ich erlebe selbst für mich Gespräche, die ich anstrengend finde, Diskussionen, die ich anstrengend finde, gar nicht politisch, vielleicht auf einer Sachebene, aber man ist so schnell im Emotionalen. Ich sehe die Kriege in dieser Welt. Natürlich ist uns aufgrund wegen der Molongos, der Familie, ist uns der Kongo nah, wo wir dran denken und schon wieder eskaliert es noch mehr. Es ist schon seit Jahrzehnten, dass es dort eskaliert in diesem Land und jeder meint, da irgendwie versuchen zu zündeln, um irgendwie auch vielleicht an Rohstoff oder sonst irgendwas zu kommen. Und jetzt sind es die Nachbarländer, die da politisch Einfluss nehmen. Der Krieg tobt hoch und ich bin so müde. Ich bin so müde, obwohl ich ja noch nicht mal davon betroffen bin und ich will mich überhaupt nicht vergleichen mit den Menschen in dem Land, wie es denen gehen muss, die liebe Menschen verloren haben, die den Tod vor Augen haben, auch wie in der Ukraine. Aber diese Nachrichten darüber machen mich müde und sie machen mich aber auch wütend. Und ich merke in mir selber diesen Impuls, in Schwarz und Weiß zu denken. Du bist nicht meiner Meinung, also bist du auch nicht mein Freund. Differenzieren gar nicht zwischen Beziehung und Sachebene. Aber wenn wir auf der Sachebene nicht miteinander d'accord gehen, dann bist du halt auch auf der Beziehungsebene nicht bei mir. Und diesen Impuls habe ich auch. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie bei der Beerdigung, da war auch kein Mikro dabei. genau, also ich bin auch schon wieder da. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Also wir sind Beziehung und Sachebene, genau. Max Mutzke, boah, das ist ja wirklich ein Zungenbrecher. Max Mutzke, der Musiker, ist der bekannt? Der hat am Wochenende ein neues Lied rausgebracht. Das heißt Alles so weit weg. Und das hat mich wieder angesprochen, weil es genau diesen Punkt trifft. Wir sind so weit weg voneinander. Das beschreibt er auch. Warum sind wir so weit weg voneinander? Wir waren doch früher alle mal näher. Woher kommt diese Distanz? Warum ist da so viel Distanz? Warum sind wir so harsch? Und die ganze Zeit, an dem Punkt war ich gerade, frage ich mich, müssten wir Christen nicht auch in diesen Zeiten eigentlich viel feiner trennen können und noch mehr lieben müssen, weil uns die Bibel an keiner Stelle die Rechtfertigung gibt, aufhören zu lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben, aber wenn unser Nächster zu unserem Feind wird, sollen wir ihn trotzdem lieben. Wir haben an keiner Stelle, sagt uns die Bibel, so, und jetzt darfst du hassen. Jetzt darfst du den zu einem Feind erklären, da ist die Grenze, Schluss, jetzt darfst du ihn hassen. Der wählt grün, der wählt blau, los, Hass, Hass, Hass. Nein, auch wenn ich auf einer emotionalen Ebene mit dem schwierig bin, bleibt die Aufforderung, liebe deinen Nächsten. Wenn wir nämlich nur die lieben, die uns nah sind, wie wir uns hier gerade beieinander schön auch an den Tischen sitzen und wir sind uns nah, sagt der Text ja, wo ist die Leistung? Das machen selbst die Zolleinnehmer und die waren nur wirklich gehasst im Volk. Aber selbst die kümmern sich um den Gleichen. Da ist keine Leistung drin, wenn wir uns kuschelig fühlen miteinander. Da brauchen wir von Gott nicht ein Hast du gut gemacht erwarten, weil da liegt keine Leistung drin. Die Herausforderung, in der wir stehen als Christen, die können wir uns nicht wegdiskutieren. Und Leute haben versucht, das wegzudiskutieren. Auch theologische Strömungen, die uns durchaus nah sind, versuchen, diese Stelle wegzudiskutieren. Wir haben konservative Strömungen aus der Brüderbewegung, die sagen, dieser Text ist nicht für uns gemacht. Der ist für den Himmel. Irgendwann mal. Für jetzt ist der gar nicht. Es lässt sich aus meiner Sicht nirgendwo herleiten. Ist nur der Versuch, die Spannung aufzulösen, die dieser Text einfach mal mit sich bringt, dass es für uns so schwierig ist und natürlich auch schwierig ist, unsere Feinde zu lieben. Das ist kein leichter Akt. Jetzt müssen wir erstmal Feinde definieren. Nein, Entschuldigung. Wir müssen Liebe definieren. Feind ist relativ klar. Da wissen wir selber in unserem, wann jemand zum Feind wird. Was ist Lieben? Lieben ist nicht das Romantische. Ich habe es auch schon x-mal gesagt. Ich glaube, wir können es nicht oft genug hören. Lieben bedeutet nicht, ein romantisches Gefühl für jemanden zu entwickeln. Sondern Lieben bedeutet es, sich zu dem Wohl des Gegenübers einzusetzen. Sich für das Wohl des Gegenübers einzusetzen. Das ist Liebe. Liebe ist ein praktischer Aspekt, der, obwohl der Mensch gegen mich ist, ich mich dafür entscheide, mich zu seinem Wohl einzusetzen. Das meint Liebe. Und in dieser Herausforderung stehen wir. Und Jesus gibt uns für unterschiedliche Begebenheiten, gibt er uns ganz praktische Einweisungen, auch wenn sie vielleicht etwas versteckt sind. Er sagt erstmal, auch diese Unterscheidung müssen wir machen. Er fängt an mit einer scheinbar gängigen Redewendung, wie sie wohl in der Zeit üblich war. Auge und Auge, Zahn um Zahn. Das kennen wir durchaus auch aus dem Alten Testament. Das kennen wir aber auch aus der Gesetzgebung der Völker um Israel herum. Das war wirklich breit verbreitet. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das meint nichts anderes. Wir müssen die Rache eindämmen. Wenn jemand etwas Schlimmes widerfährt durch eine andere Person, ist sofort die Gefahr da, dass man es 10, 20, 30-fach zurückzahlen möchte. Und Auge um Auge, Zahn um Zahn möchte nichts anderes, als zu sagen, wenn dir jemand das Auge genommen hat, hast du nicht das Recht, ihm beide Augen zu nehmen, sondern du hast das Recht, ihm ein Auge zu nehmen. Wenn dir jemand einen Zahn ausgeschlagen hat, darfst du ihm nicht 5 Zähne ausschlagen, du hast das Recht, ihm einen Zahn auszuschlagen. Das wurde natürlich dann anders geregelt. Man versuchte, eine Rechtsprechung zu finden, die der Tat angemessen war. Ähnlich wird es heute auch sein. Man versucht, ein Urteil zu finden, die der Tat angemessen ist. Und dann der Umgang, also der Grund dieses Satzes, Auge um Auge, Zahn für Zahn, ist die Bedeutung, wir wollen die Rache eindämmen. Wir wollen der Rache eine Ebene geben, die fair bleibt, die angemessen bleibt. Das war der Grund der Gesetzgebung in der damaligen Kultur, nicht nur in Israel, sondern auch darüber hinaus. Und Jesus geht diesen Schritt weiter. Er sagt, euch ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun. Ich glaube, du hast vorgelesen, wehrt euch nicht gegen den, der Böses tut. in der Übersetzung. Wichtig ist, bei beiden Übersetzungen sehr gut übersetzt worden, es geht nicht darum, dass wir uns nicht gegen das Böse wehren, sondern uns gegen den nicht wehren, der uns Böses tut. Wir haben als Christen sehr wohl den Auftrag, gegen Ungerechtigkeit und gegen das Böse dieser Welt anzutreten und einzutreten. Wir haben den Auftrag, böse Strukturen, die Ungerechtigkeit schaffen, zu bekämpfen, indem wir mit guten Dingen dagegen arbeiten. Ganz praktisch für uns in Wuppertal, die böse Struktur ist Kinderarmut. Also schaffen wir eine gute Struktur mit der Kindertafel, wo Kinder ein Mittagessen finden, eine Hausaufgabenbetreuung finden und Liebe und Annahme finden. Und da sind wir in der Gesellschaft als Christen sehr wohl aufgefordert, das Böse zu bekämpfen. Aber was ist, wenn mir jemand böse gegenübertritt? Ein Mensch, eine Person. Nicht ein System, sondern ein realer Mensch. Wie gehe ich mit dem um? Und da stehen wir in der Herausforderung, dass wir nicht Zahn um Zahn und Auge um Auge vergelten, sondern dass wir uns nicht zur Wehr setzen. Und das ist für uns tatsächlich eine Herausforderung. Ja, einzustecken, zurückzustecken, das eigene Recht, das so präsent ist, das nicht direkt durchsetzen zu wollen. Aber Jesus bleibt auch da nicht stehen, sondern er gibt uns kreative Wege, mit so einem Unrecht umzugehen. Es ist nicht nur einfach ein Wegducken, sondern wenn er uns sagt, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin, heißt das nicht, du kassierst zwei Schläge einfach, sondern du veränderst eine Ebene. Und dafür müssen wir so ein bisschen eintauchen in die damalige Kultur. Ich weiß nicht, ob es schon mal passiert ist hier in dem Rahmen. Ich war mir echt immer unsicher. Ich habe es ungern gepredigt, weil ich mir unsicher war, ist das wirklich so? Aber ich habe jetzt mehrere Theologen, denen ich vertraue, N.T. Wright, mein Lieblingstheologe, der es ebenfalls durch die Kultur aufzählt und viele andere. Deswegen kann ich das jetzt hier selbstbewusst sagen. Hanna, komm mal nach vorne kurz. Du bist jetzt mein Opfer. Ich verprügel dich jetzt. Genau, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, komm mal kurz nach vorne, passiert gar nichts. Wo ist deine rechte Wange? Das kriegst du hin, die Seite. Alles klar. So, wenn ich mit meiner rechten Hand Hanna auf die rechte Wange schlagen wollte, würde das mit der flachen Hand nicht gehen. Ich müsste mit der Rückhand hauen, um ihr an die rechte Wange zu kommen. Darf dich wieder setzen, Dankeschön. Diese Art des Schlagens mit der Rückhand auf das Gesicht ist nicht nur ein Akt der Gewalt, sondern ist auch eine Beleidigung. Da ist nicht nur der Gewaltaspekt drin, sondern auch ein emotionaler Aspekt drin, eine Beleidigung. Das hat man getan top-down. Jemand, der sich einem anderen überlegen fühlte, der hat mit der Rückhand ins Gesicht gehauen. Verständnis. Die Rückhand ist wichtig, aber auch nicht alles. Indem Jesus nun sagt, halte ihn man auch die linke hin, ist er gezwungen, mit der offenen Hand auf das Gesicht zu hauen. Und das bringt ihn zwar immer noch in eine Gewaltebene, aber bringt ihn auf Augenhöhe in der emotionalen Ebene. Er ist ihm auf Augenhöhe, diese emotionale Gewalt wird rausgenommen. Das ist nicht, ich setze mich zur Wehr, es ist nicht, ich ducke mich weg, sondern es ist ein dritter Weg, wie man mit dieser Gewalt umgehen kann. Indem ich mich aus dem, er will mich erniedrigen, ihm auf Augenhöhe stelle und er kann sich nicht dagegen wehren. Das wird auch deutlich bei dem zweiten Beispiel. Der Soldat, der einen zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen. Das ist das Bild. Wenn einer dich zwingt, eine Meile zu gehen, dann geh eine zweite mit ihm. In dem damaligen Recht, im römischen Recht, war es so, Soldaten durften immer jeden x-beliebigen Passanten, den sie an der Straße getroffen hatten, zwingen, die Rüstung, also wahrscheinlich einen Rucksack, wo Sachen drin waren, vielleicht auch ein Speer, aber wird wahrscheinlich nicht so schlau gewesen sein, seine Waffen der Person zu geben, also den Rucksack, der schwer beladen war, einen Passanten zu geben, zu sagen, eine Meile musst du diese Sachen für mich tragen. Das war Rechtsprechung. Aber er durfte sie eben auch nicht länger tragen lassen. Und indem ich diesen Rucksack nehme, und bei der ersten Meile nicht aufhöre, sondern die zweite Meile weiter mit ihm gehe, bringe ich den Soldaten ins Unrecht. Wenn er dann kontrolliert wird durch einen Höheren, ist er derjenige, der im Unrecht ist. Wieder, es nimmt das Unrecht nicht weg, muss immer noch diese Sachen für ihn tragen, obwohl ich das gar nicht will. Aber ich bringe in einen dritten Weg diese Person, diesen Soldaten, in eine Unrechtssituation und wehre mich auf einem dritten Weg dem Gegenüber. Und genauso ist es auch mit dem Mantel. Wenn dir einer deinen Mantel nimmt, dann gib ihm auch noch, was darunter ist. Und was darunter war, war dann nicht mehr viel. Also wenn das auch noch gegeben war, dann war man halt nackig. Und in der damaligen Kultur war Nacktsein nicht nur schamvoll für den, der nackig war, sondern auch für den, der sich das angucken musste. Der einen dazu gebracht hat, nackt zu sein. Und auch hier wieder, das Unrecht wird nicht weggenommen, sondern es ist wieder ein dritter Weg, in dem er will meinen Mantel haben, ich gebe ihm auch das andere, stehe nackt vor ihm, beschäme ich die Person, die vor mir steht, die mir die Sachen wegnimmt. Ich beschäme sie, weil ich nackt bin. Das ist für uns schwer nachzuvollziehen, weil es weit weg ist von unserer Kultur. Aber Jesus zeigt dritte Wege auf, wie wir mit Unrecht umgehen können. Ein gemeinsamer Freund der von Sandra und mir, der Moritz, und auch von uns, Moritz Brockhaus, erzählte vor, im Sommer war es, glaube ich, eine Situation, die haben ein Haus gekauft und wie das so ist, Grundstücke und dann gibt es da schon mal Regelungen, wie man mit den Grundstücksgrenzen umgehen muss und an der Grundstücksgrenze ging ein Weg lang, den immer ein Nachbar gehen musste, um in seinen Garten zu kommen. Irgendwie, genau habe ich es mir nicht angeschaut, aber da war ein Weg und die Aufgabe, diesen Weg zu pflegen, die Hecke an diesem Weg zu schneiden, war Moritz' Aufgabe. Und Moritz hatte es nicht gemacht. Und irgendwann kam der Nachbar und schimpfte aber mal so richtig. Und vielleicht kennt ihr solche Situationen, wenn so ein erhitzter Nachbar vorbeikommt und so ein bisschen außer Kontrolle ist und also eine kleine Sache, die eigentlich wenig Zeit beanspruchen würde, aber da wird so eine große Sache draus gemacht. Und der Weg muss hier gepflegt werden und ich komme hier gar nicht mehr durch und Moritz sagt, es tut mir wirklich leid. Nahm seine Heckenschere, schnitt die Hecke und sagte dann zum Nachbarn, nochmal, jetzt bin ich gerade dabei, da kann ich auch deine Hecke da in deinem Garten auch noch schneiden. Und hat dann noch die Hecke, die er nicht schneiden musste, von seinen Nachbarn mitgeschnitten. Das ist ein guter Weg, mit einer Ungerechtigkeit umzugehen. Jemand macht aus einer kleinen Sache ein Riesending, macht da ein Buhai und er tut ihm noch was Gutes dabei. Und so können wir überlegen und stehen wir in der Herausforderung, wie können wir Wege schaffen, wenn uns jemand böse gegenübertritt, demütig, vielleicht sogar fast liebevoll, damit umzugehen, einen dritten Weg zu finden, um nicht zu rächen, nicht zurückzuschlagen, nicht zurückzugiften, nicht zurückzuschimpfen, sondern in einer guten Art und Weise Grenzen aufzuzeigen und den anderen vielleicht durch etwas Gutes, das wir tun, sogar aufzuzeigen, vielleicht war ich dann doch ein bisschen übertrieben. Ich war am Wochenende, am Freitag in einer Situation, wo wir in einem Gespräch waren und es ging um eine Sachebene, Zahlen, Daten, Fakten, aber die Stimmung war so emotional. Es war so festgefahren. Und am Ende war es für mich der beste Weg, mit dieser emotionalen, aufgeheizten Stimmung umzugehen, indem man nachgibt und einfach sagt, okay. Zahlen, aber dafür dermaßen verbissen und angestrengt war, man sich tatsächlich feindselig gegenüberstand, um das rauszunehmen, war für mich der Weg zurückzustecken. Und Wege zu finden, ich glaube, da stellt uns der Text tatsächlich als Christen in die Herausforderung. Wege zu finden, wie wir Menschen, die uns feindlich gegenübertreten, in einer Art und Weise begegnen, dass wir nicht gedemütigt bleiben, sondern uns auf Augenhöhe begegnen, aber nicht mit Rache antworten, sondern Menschen demütig und fast liebevoll begegnen können. Ich habe voll das wichtige Video vergessen und ich zeige es euch jetzt und sage euch dann, warum mir das so wichtig ist. Wir sollen Feindesliebe praktizieren, weil Jesus sie praktiziert hat. Jesus ist dieses Thema so wichtig, dass wir fair auch mit denen umgehen, die uns feindlich gegenüberstehen. Dass wir nicht nur mit uns unter uns liebevoll sind, sondern dass wir auch mit anderen Menschen, die uns wirklich auch Böses wollen, liebevoll umgehen, weil Jesus es getan hat. Er geht ans Kreuz für die Menschen, die ihm Böses wollten. Er geht für die Sünde, für den Tod, für das Schlechte des Menschen ans Kreuz. Er trägt die Last dieser Welt, die Schuld dieser Welt am Kreuz. Und wir stehen in der Herausforderung, weil Jesus das getan hat. Feindesliebe um Jesu Willen, damit Jesus an uns sichtbar wird. Und das ist ein englischer, ganz kurzer Schnipsel. Ich übersetze für die, die kein Englisch sprechen, am Ende kurz, weil es keinen deutschen Untertitel dafür gab. Ist nur ein ganz kurzes Interview. Das ist der Schauspieler von The Chosen. Also das nicht. Das ist die das Interview führt. Aber sie führt das Interview mit dem, der Jesus spielt. Ja? Und wer kein Englisch spricht, ich übersetze dann gleich.
Yeah. If you were to have a cup of coffee with Jesus, what's that one question you would ask?
How did I do?
Wow.
Did I get it close?
Wow. That's good. That's really good. Now, some of the... You got me.
Yeah, me too. Good question.
Going on.
Also die Übersetzung. Sie fragt den Schauspieler von Jesus, wenn du jetzt die Chance hättest, einen Kaffee mit Jesus zu trinken, was wäre die eine Frage, die du Jesus stellen wolltest? Und er antwortet als der Schauspieler von Jesus, wie habe ich es gemacht? Wie habe ich dich dargestellt? Bin ich nah herangekommen? War ich nah dran an dem, wie du wirklich warst? Und deswegen ist das eine Herausforderung für uns als Gemeinschaft. Wie gehen wir mit allen Menschen um? Weil an uns Jesus sichtbar wird und für uns genauso diese Frage ist, wie machen wir es? Kommen wir nahe an dich ran oder bist du so gar nicht an uns zu sehen? Natürlich meinte er es aufs Schauspiel. Aber wir merken in den Emotionen, da trifft es den Nerv. Bei der Frau, bei ihm selbst, weil es natürlich eine übergeordnete Ebene ist. Ist Jesus an mir zu sehen, wie ich mit Menschen umgehe? Ist Jesus in meinem Umgang mit meiner Tochter, mit meiner Frau oder mit meinen Töchtern, mit meinen Freunden, mit meinen Nachbarn, mit den Menschen, die mir am Sternpunkt begegnen, mit den Menschen, die mir wohlwollend gegenüber sind, aber genauso mit den Menschen, die mich nerven, die eine Herausforderung für mich sind. Ist Jesus an meinem Verhalten zu sehen, wenn ich diesen Menschen gegenübertrete? Und wir dürfen das öffnen. Natürlich geht es in diesem Text um die Feindesliebe, aber diese Frage ist eine grundsätzliche Frage für uns, die wir sagen, wir folgen Jesus nach. Ist an dem, wie ich lebe, Jesus zu sehen? Komme ich nah heran? Und natürlich wird sehr häufig die Antwort sein, nah, heute war es nicht so nah. Das ist doch natürlich. Aber es wird Tage geben, wo es gelungen ist. Da dürfen wir uns drüber freuen, weil Jesus sich drüber freut. Dann können wir vielleicht abends im Bett liegen oder auf dem Sofa sitzen und den Tag rekapitulieren lassen und Situationen haben, wo wir denken, da hätte ich aber besser reagieren können. Dann dürfen wir das wahrnehmen und dürfen sagen, Jesu Liebe ist jeden Tag neu, wir bekommen die Gnade jeden Tag neu geschenkt, am nächsten Tag ist ein neuer Tag und ich versuche es wieder, dass Jesus an mir sichtbar wird. Ich versuche besser zu reagieren, ich versuche besser zu leben, indem ich liebevoller mit den Menschen umgehe, indem ich nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn praktiziere, sondern mit Liebe den Menschen versuche gegenüberzutreten. Und dann wird es wieder gelingen und es wird wieder nicht gelingen. Und in dieser Spannung werden wir unser Leben lang bleiben, bis Jesus einmal uns gegenübersteht. Und dann ist das Kriterium nicht, war ich nah heran oder war ich nicht nah heran. Das ist nicht das Kriterium, wenn ich Jesus gegenüberstehe. Das einzige Kriterium, das bleibt, ist, hast du an mich geglaubt? Glaubst du, dass ich der Sohn Gottes war? Das bleibt das Kriterium. Aber die Herausforderung für uns jetzt, die wir glauben, ist, ich möchte nahe an das Bild Jesu herankommen. Deswegen ist diese Serie auch wirklich gut, weil da ein Jesus dargestellt wird, den wir nachfühlen können, wo wir vielleicht sogar herausgefordert werden, so möchte ich auch mit Menschen umgehen. Nur zum Ende, ich glaube, ich bin schon lang, zum Ende vielleicht ein Gedanken. Wir haben diese praktischen Wege gehabt, wir haben jetzt gerade gehört, wir wollen um Gottes Willen, weil Jesus es auch getan hat, wollen wir auch unsere Feinde lieben, aber wir brauchen es auch für uns. Lasst uns unsere Feinde lieben und unser selbst willen. Denn wenn es uns nicht gelingt, Menschen freundlich, liebevoll, offen zu begegnen, machen wir unser eigenes Herz dunkel und schwer. Nicht von jetzt auf gleich, aber auf jeden Fall auf Strecke. Je länger es uns nicht gelingt, versöhnlich zu sein, liebevoll zu sein, einen neuen Anfang zu wagen, auch mit Menschen, die uns feindlich gegenüberstehen, wird unser Selbst, unser Herz schwerer und dunkler. Also lasst uns lieben um unserer selbst willen, weil es uns selbst gut tut, weil es uns selbst frei macht von Gefühlen, von Entscheidungen, die uns nur einengen, die unser Leben nur schwer machen, die unser Leben, unsere Gefühle unfrei sein lassen, gefangen nehmen. Lasst uns lieben um unser selbst willen. Dinge, die mir dabei helfen, zu lieben, auch wenn ich Menschen begegne, die mir querkommen, die mir feindlich gegenüberstehen. Dinge, die mir dabei helfen, ist, bleibt in der Gemeinschaft, redet mit darüber. Habt einen Freundeskreis, habt einen Hauskreis, habt Familie, wo ihr über diese Dinge, über die Kämpfe, über die Niederlagen und die Siege reden könnt. Bleibt im Gespräch, wie es euch geht mit der Weltlage, mit Amerika, mit Deutschland, mit allen möglichen Herausforderungen, Ukraine. Bleibt im Gespräch, redet darüber, wie es euch geht. Auch da, um unser selbst willen, da, wo wir ins Gespräch gehen, tut es unserem Herz gut. Da, wo wir unsere Gefühle äußern, tut es uns gut. Da, wo wir erleben, dass uns zugehört wird und dass es anderen Menschen vielleicht ganz genauso geht und wir uns gegenseitig tragen können, unterstützen können, tut es uns selbst gut. Lasst uns in der Gemeinschaft im Gespräch bleiben. Und da dürfen wir uns anfeuern beim ähnlicher werden und sagen, komm, wir schaffen das gemeinsam. Da dürfen wir Siege feiern. Da dürfen wir bei Niederlagen sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Dann starten wir neu durch. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Darauf können wir uns verlassen. Also starten wir jeden Morgen neu und versuchen, Jesus in dieser Welt durch das, was wir sind, sichtbar zu machen. Und damit möchte ich schließen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die das so sehr braucht. Lasst uns Licht sein da, wo es dunkel wird, und lasst uns einander helfen, Licht zu sein in dieser Welt. Amen.
Ja, vielen Dank, Alex. Auf jeden Fall was zum drüber nachdenken. Und kommen wir nah dran. Lasst uns den dritten Weg suchen. Ja, und auch dafür beten. Und besonders finde ich auch wichtig, wirklich, was du am Ende nochmal gesagt hast, so dieses, das geht jeden Tag neu. Ne? Wir kennen uns und leben ja auch schon ein paar Tage, manche länger, manche weniger lang. Und wir wissen, dass klappt nicht jeden Tag, ne? Und wir versagen und können auch mit unserem Versagen zu Jesus kommen, aber jeder Tag ist neu und die Gnade Gottes ist jeden Tag neu und das finde ich halt so besonders, dass das nicht irgendwie was ist, was irgendwann auch von Gottes Seite endet und sagt, jetzt hast du 3 Tage irgendwie da wirklich auch was total neben der Spur, sondern es gibt jeden Tag die Möglichkeit, da auch mit vor Gott zu kommen und es einfach auch besser zu machen mit seiner Hilfe. Und das ist wirklich auch ein Geschenk. Ich würde trotzdem vielleicht uns noch 2 Minuten geben, dass ihr selber einfach auch mal drüber nachdenkt, wo bin ich vielleicht nah dran, wo erkennt man, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Für euch selber da auch betet, ein bisschen drüber nachdenkt, einen Gedanken mitnehmt, den ihr auch dann hinterher mit aus der Türe in euren Alltag nehmt. Genau, und in 2 Minuten ungefähr gibt es dann noch ein Lied, I Speak Jesus, und auch da wieder die Einladung, aufzustehen, wenn ihr mögt.
I just want to speak the name of Jesus.